Werbung.
Das Brückengeflüster, präsentiert von Zweirad Schulz. Zweirad Schulz, die Profis rund ums Rad. Egal ob elektrisch oder klassisch, durch unsere kompetente Fachberatung finden wir für jeden das passende Zweirad. Profitieren Sie auch von unserem günstigen Hol- und Bringdienst sowie von unserem meisterhaften Reparaturservice aller Fabrikate. Zweirad Schulz. Unsere Meister- und Ausbildungsbetriebe in Belm und Fenne beraten Sie gerne.
Ich glaube, man würde lügen, wenn man sagen würde, die Tabelle interessiert einen gar nicht. Man guckt natürlich drauf, aber fürs Spiel an sich macht das keinen Unterschied. Ich glaube, wir bereiten uns, egal auf welchem Tabellenplatz man steht, immer gleich akribisch auf den Gegner vor, geht auch mit der gleichen Einstellung ins Spiel. Natürlich jetzt gerade, wo es Richtung Ende der Saison geht, schauen wir nochmal drauf, was hat man selber für ein Restprogramm, was hat der Gegner für ein Restprogramm, die Konkurrenz, was macht die? Das beeinflusst einen aber nicht in der Spielvorbereitung.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Das Brückengeflüster ist on air. Das Brückengeflüster, der Podcast zum VfL Osnabrück mit der NOZ. Und wir haben heute, mein Kollege Benjamin Kraus und ich, mein Name ist Harald Pistorius, haben wir zwei Spieler, die am Sonntag im Spiel gegen SV Meppen durchaus im Blickpunkt standen. Zwei junge Spieler, die ganz unterschiedliche Biografien mitbringen und die uns heute ein bisschen was über ihren Weg durch den Profifußball erzählen und über die Ziele, die kurzfristigen und langfristigen. Niklas Wiemann, der seit Winter beim VfL Osnabrück ist, gekommen vom SV Rödinghausen. Herzlich willkommen, Niklas.
Dankeschön.
Und Oliver Wehling hat sich erinnert, dass er im September mit Sören Bertram schon mal bei uns war, hier im Studio. Er hat gesagt, das war die Verletzten-Serie oder die Verletzten-Episode. Jetzt ist es viel besser. Du hast jetzt, glaube ich, vier Einwechseleinsätze gehabt seit der Winterpause. Und es geht in kleinen Schritten voran, aber es geht voran. Und gestern hast du, glaube ich, ein richtig gutes Spiel gemacht nach deiner Einwechslung. Hast ganz viel Pech gehabt, dass es dann noch nicht zum Tor gereicht hat. Sprechen wir gleich drüber, Benni. Ja, wir haben... Du hast die erste Frage und bitte, wir haben das Spiel ja gesehen und beurteilt.
Ja, Olli, sag ruhig gleich, was hast du gedacht, als der so einen Zentimeter an dem Pfosten da vorbeigestrichen ist? Eigentlich alles richtig gemacht in der Szene, ne? Mitgenommen, Abschluss, Eck, denke ich schon so anvisiert, aber nicht ganz getroffen. Ne?
Ja, genau, also ich hab mir natürlich gedacht, das gibt's doch nicht. Also ich war sauer enttäuscht, weil ich da dachte... Genau, aber ging es nicht. Also da haben wir wirklich nur Zentimeter gefehlt. Und wie gesagt, war halt schade, aber alles eigentlich richtig gemacht, nur halt ein bisschen das Glück gefehlt.
Und damit wir das jetzt auch direkt abarbeiten, auch Niklas konnte das Spiel mit dem Siegtreffer krönen, hatte nochmal eine Kopfballchance nach dem Eckball von Flug Kleinhansel. Das wäre eine tolle Doublette gewesen, Niklas, ne? Genauso wie in der 21. Minute.
Das wäre schon sehr, sehr schön gewesen, ja. Hat leider nicht ganz geklappt. Ich kam nicht mit der ganzen Dynamik wie beim 1-0 in den Ball. Deshalb hat es dann vielleicht am Ende nicht gereicht. Haben auch, glaube ich, nur ein paar Zentimeter gefehlt. Ja, am Ende sehr schade. Hätte mich sehr gefreut, aber ja, es hat nicht sein sollen.
Waren noch ein paar andere Chancen dabei? Ihr habt richtig viel Druck gemacht. Der Trainer hat ja neulich im Interview gesagt, wenn wir in Rückstand geraten, dann sind wir am gefährlichsten. Dann werden wir richtig wild und werden unberechenbar. Das hat man so gesehen, der Druck war hoch. Hat es einfach dann nur das Quäntchen Glück gefehlt, so wie wir das empfunden haben?
Ja, also ich fand auch nach dem 1-2 haben wir richtig aufgedreht, haben dann relativ schnell das 2-2 gemacht und hätten eigentlich auch mit den Chancen, die wir hatten, das 3-2 verdient gehabt. Wie gesagt, also wir haben... deutlich besser gespielt, dann sehr viel Druck gemacht und hätten eigentlich, wie gesagt, mindestens ein Tor verdient gehabt dann.
Vor dem 1-2, Niklas, war ja so ein bisschen, kann man fast sagen, die schwächste Phase von euch im Spiel, ne? War das dann fast sogar ein bisschen befreiender Rückstand, weil man dann vielleicht auch einfach sagen kann, okay, jetzt können wir den Kopf wieder ausschalten. Davor war, glaube ich, schon ein bisschen Kopf ein Thema. Und wenn man dann zurückliegt, dann kommt man ja ein bisschen in so einen Trotzmodus rein. So, na komm, jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren, jetzt hauen wir halt einfach mal alles raus, was geht. So hat es ein bisschen gewirkt.
Ja, so ein bisschen gewirkt hat es auf jeden Fall so. Warum das so ist, kann ich gar nicht erklären. Ich glaube, wichtig ist, dass wir dann diesen Step wieder gemacht haben und wieder ein bisschen den Druck erhöht haben. Haben ja, glaube ich, die letzte halbe Stunde den Gegner fast nur noch in deren Hälfte gedrückt. Am Ende hätten wir schon beim 1-1 so spielen können und müssen vielleicht. Das 2-1 kam ja auch so ein bisschen trotzdem aus dem Nichts, auch wenn wir vielleicht nicht die größten Spielanteile hatten. Ich glaube, klare Torchancen haben wir das ganze Spiel nicht wirklich zugelassen, bis auf halt die zwei Dinger, die wir dann nicht konsequent genug verteidigen. Am Ende dann, ja, trotzdem schade, denn wenn man eine halbe Stunde nochmal den Gegner so reindrückt, dass man da nicht noch den Siegtreffer macht. Ja, ich habe gestern gesagt, heute ist die Enttäuschung auch noch groß. Es ist noch nicht verarbeitet, aber ab morgen, glaube ich, geht da der Blick schon wieder Richtung Wochenende. Mhm.
Das kann man ja auch ein bisschen mit dem Kopf steuern. Ich will jetzt mal so eine kleine Gegenthese aufstellen. Also mir ist das zu einfach zu sagen, ja, da ist der Kopf dann im Spiel gewesen. Ich glaube gar nicht, dass ein Spieler in so einer Situation dann daran denkt, was ein Punktverlust oder eine Niederlage für Folgen haben kann. Der ist fokussiert auf das Spiel zunächst mal und hinterher und vorher mag es eine Belastung sein, wenn man auf die Tabelle guckt und weiß, oh, die anderen haben vorgelegt mit Siegen bis auf Elversberg, dass man da mal drüber nachdenkt. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ihr das mitnehmt ins Spiel und dass das in irgendeiner Phase wirklich eine Belastung ist. Wie seht ihr das, Olli?
Ja gut, ich bin ja erst beim Stand von 1-2 reingekommen, deswegen hatte ich ja eine relativ leichte Aufgabe, einfach nur nach vorne für Gefahr zu sorgen. Das ist dann nochmal eine andere Situation. Ich glaube, Niklas kann wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu sagen, wie es dann so beim 1-1 und so ist. Aber ja, also ich sehe das ähnlich wie du. Wenn du im Spiel bist, dann bist du halt so komplett im Modus und dann blendest du auch erstmal alles andere aus.
Also ich glaube auch, bewusst macht das kein Spieler. Wenn, dann ist es eher unterbewusst. Ich für mich kann nur sagen, ich gehe ins Spiel und möchte einfach meine Aufgaben, die ich habe, vom Trainerteam mitbekommen, erledigen. Mich möglichst in alle Bälle reinschmeißen, das Tor verteidigen. Dass das dann unterbewusst vielleicht in den Köpfen ist und das mannschaftstaktisch dann vielleicht auch nicht immer 100% umgesetzt wird und dadurch der Gegner vielleicht ein bisschen an, ja, Spieldominanz, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber halt dieses Quäntchen halt hat, das ist in manchen Phasen dann auch normal. Ich glaube, das hat uns auch in den letzten Wochen immer ausgezeichnet, dass wir solche Phasen überstehen und trotzdem, auch wenn wir vielleicht nicht gerade den großen Zugriff aufs Spiel haben, immer gefährlich werden und auch geworden sind.
Ja. Aber das ist dann genau der Schlüssel, glaube ich. Unterbewusstsein ist wahrscheinlich das Stichwort. Ne? Also ich glaube auch, dass jetzt keiner, das ist in der Kreisklasse auch nicht so, dass irgendwie keiner irgendwie sagt, oh Gott, ich bin jetzt im Kopf nicht da, ich kann nicht gerade auslaufen oder so. Aber ist ja dann was anderes. Ne? Also war schon spannend zu sehen, so ein Spiel hat ja auch immer eine Historie. Ihr habt überragend angefangen, fand ich. 30 Minuten völlig verdient 1-0 geführt. Dann wurde es ein bisschen zurückhaltender und dann haben die auch gleich das Tor gemacht. Und dann denkt man sich natürlich wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie bewusst, aber vielleicht, also im Hinterkopf hat man ja schon, kann ja eigentlich nicht sein, der Spielstand jetzt für den Spielverlauf, oder?
Ja, also ich stimme da vollkommen zu. Die erste halbe Stunde war, glaube ich, eine sehr, sehr gute von uns. Waren wir sehr griffig, haben hohen Druck ausgeübt, haben auch da den Gegner eigentlich ein Stück weit eingeschnürt, haben es da dann vermissen lassen, das 2-0 nachzulegen, finde ich. Und ich finde, dieser Umschwung kam erst mit dem Gegentor. Das Gegentor hat sich nicht unbedingt angebahnt, sondern kam aus dem Nichts. Und das hat man schon gemerkt, dass das so ein bisschen ein Schockmoment für uns als Mannschaft war. Haben das dann bis zur Halbzeit auch nicht wirklich verarbeitet gekriegt. Haben dann in der Halbzeit ein paar Sachen angesprochen. Es hat dann auch ein bisschen gedauert nach der Halbzeit, bis wir da wieder zu uns gefunden haben. Dann tatsächlich auch erst mit dem 2-1 wieder. Genau, also
das Ding nicht des Spiels.
Ja, es war ein bisschen wie Zwickau, natürlich nicht in der Torfolge, aber im Aufbau des Spiels. Auch gegen Zwickau hattet ihr sehr gut angefangen, fast zu gut. Man hatte überall auf den Rängen, machte sich also ein Gefühl der Sicherheit breit und auf den Nachbarplätzen bei uns, da hieß es dann schon, wenn die jetzt gleich das 2-0 machen, dann nehmen sie die ganz auseinander. Die haben schon das Torverhältnis zu Dresden im Blick gehabt. All solche Dinge passieren dann im Publikum wohlgemerkt. Ne? Aber und dann kommt dieser Abbruch durch ein Tor, durch ein Gegentor. Das war gegen Zwickau genauso, mit dem Unterschied, dass damals das Happy End quasi doppelt ja gelang. Aber gut, es ist ein 2-2. Ihr seid bisher sehr gut damit gefahren, euch auf das Spiel zu konzentrieren, das vor euch liegt. Wie ist es denn hinterher? Sitzt man dann da und guckt auch mal auf die Tabelle, diskutiert man oder spricht man oder denkt man an die Restprogramme der Rivalen? Niklas, ist das ein Thema oder
ja, gilt da auch? Ich glaube, man würde lügen, wenn man sagen würde, die Tabelle interessiert einen gar nicht. Man guckt natürlich drauf, aber fürs Spiel an sich macht das keinen Unterschied. Ich glaube, wir bereiten uns, egal auf welchem Tabellenplatz man steht, immer gleich akribisch auf den Gegner vor, geht auch mit der gleichen Einstellung ins Spiel. Natürlich jetzt gerade, wo es Richtung Ende der Saison geht, schaut man nochmal drauf, was hat man selber für ein Restprogramm, was hat der Gegner für ein Restprogramm, die Konkurrenz, was macht die? Das beeinflusst einen aber nicht in der Spielvorbereitung. Also mich zumindest nicht.
Olli, wie ist es bei dir?
Ja, gleich. Also, man wird lügen, wenn man jetzt 2 Spieltage vor Schluss gar nicht guckt, gegen wen Dresden oder Wiesbaden oder die anderen, die oben stehen, spielen. Deswegen ist das schon so nach dem Spiel Thema, aber in der Spielvorbereitung oder auch während des Spiels ist völlig egal, weil deswegen spielen wir auch Fußball. Wir gehen jedes Spiel und wollen das gewinnen. Scheißegal, ob wir Vierter oder Vierzehnter sind. Danach ist das immer ein bisschen Thema, aber sobald man dann sich auf das nächste Spiel fokussiert, ist das wieder erstmal im Hinterkopf.
Weißt du das Restprogramm von Dresden?
Oldenburg und Meppen. Oder andersrum, ja.
Und Niklas, du das von Saarbrücken? Ist nicht schlimm. Wenn ich es nicht vor mir hätte, wüsste ich es auch nicht.
Ich weiß, dass Wiesbaden gegen Elversberg
spielt. Das weiß ich auch, ja.
Ja. Also Saarbrücken muss nach Duisburg am Wochenende jetzt und dann zu Hause gegen Viktoria Köln. Also ich fand manche Reaktionen gestern, die davon sprachen, jetzt sei alles zu Ende, nicht angemessen, weil dasselbe, was euch gestern am Sonntag passiert ist, das kann am Wochenende Saarbrücken, Elversberg, Wehen und Dresden auch passieren. Also insofern, glaube ich, könnt ihr euch vorstellen, dass da jetzt bei euch ein Spannungsabfall da ist?
Nee, ich glaube, wir haben auch aus dem letzten Jahr gelernt, wo wir dann den Spannungsabfall hatten, der uns dann am Ende ja einiges gekostet hat, obwohl doch noch was möglich war, weil Lautern und Braunschweig doch nicht so performt haben, wie man dachte. Und deswegen erwarte ich jetzt keinen Spannungsabfall, weil auch eben noch alles drin ist und wir werden auf gar keinen Fall aufgeben.
Bisschen Thema war zuletzt auch, dass ihr zuletzt ja immer nachgezogen habt, ne? Also die anderen haben vorher gespielt und jetzt gestern war es auch wieder so, dass ihr halt aufschließen musstet. Zum Teil dann gelungen, aber nicht ganz diesmal. Jetzt ist es am Wochenende anders. Ihr legt mit, zeitgleich spielt nur Wien gegen Elversberg, glaube ich, und der Rest ist Sonntag oder Montag erst dran. Ist das mal ganz gut für den Kopf, dass man da mal jetzt vielleicht sogar auch mal Druck auf die anderen machen kann?
Ja, ich glaube, da jetzt lange drüber zu reden, weiß nicht, finde ich nicht richtig, weil letztlich geht es darum, das Spiel so zu nehmen, wie es ist, so wie es fällt. Und ich glaube, Dortmund stellt sich gerade die gleiche Frage in der Bundesliga.
Da war es auch viel diskutiert, in der Tat.
Das kann man immer so und so sehen. Ich glaube, wenn man selber die Aufgabe erledigt, die vor allem ist, die sind meistens schwer genug. Das kann man nur beeinflussen, den Rest kann man nicht beeinflussen. Weiß nicht.
Ja.
Also mir ist das egal.
Ja, jetzt haben wir es ja, ich glaube, Dresden spielt am Montag, deswegen ist ja jetzt andersrum. Es kann ein Vorteil sein, aber ich glaube, im Endeffekt nimmst du das Spiel, wie es kommt und in den 90 Minuten blendest du ja sowieso alles aus, haben wir ja gerade eben schon drüber geredet.
Das ist dann vielleicht mehr ein Thema für die Fans und für uns, ne? Also so Sachen wie, hoffentlich gewinnt Halle nicht am Samstag, damit es für Meppen am Montag gegen Dresden um noch was geht, dann sieht man auch mal, welche Ausschläge das alles irgendwie annehmen kann.
Ja, das ist ja nochmal was anderes, weil da kann es ja schon sein, dass die dann theoretisch aufgegeben haben, was wir natürlich nicht hoffen, aber
wobei auch solche Spiele dann ja manchmal ganz anders laufen können, ne? Wenn dann Dresden sich für sich sagt, ja komm, die hauen wir weg, die sind ja eh schon irgendwie raus, da sind ja schon die wildesten Sachen auch passiert. Ne?
Man kann das ja immer in beide Richtungen argumentieren. Wir hatten ja die letzten Wochen mehrmals die Situation, dass wir nachlegen mussten. Wir haben es einige Wochen sehr, sehr gut hingekriegt, dreifach zu punkten. Ja. Jetzt haben wir es mal nicht geschafft, dreifach zu punkten. Deshalb, also in der einen Woche ist es gut nachzudenken, in der anderen ist es dann wieder nicht so gut, dass glaube ich.
Ihr habt mit Verl eine Mannschaft gehabt, die auch gerettet war und eigentlich so hätte vermuten können, dass sie abschaltet. Im Gegenteil hat sie nicht gemacht, sie hat euch gefordert und hat alles rausgehauen. Das ist, glaube ich, auch wirklich so. Manchmal drehen wir Journalisten uns das auch, wie wir es gerne hätten. Und wir müssen auch was zu schreiben haben zwischen den Spielen. Aber vielleicht sprechen wir mal ein bisschen, bevor wir nochmal dann später zurückkommen auf die aktuelle Situation, über eure beiden Wege. Niklas, dich hatten wir noch nicht im Podcast. Du bist seit Januar hier, bist nach der Winterpause eingestiegen, bist willkommen vom SV Rödinghausen, ein Verein, den viele noch so unterhalb des Radars wahrnehmen, obwohl er hier schon mal in Osnabrück gegen Bayern München gespielt hat im DFB-Pokal, obwohl die Mannschaft schon 2-3 Mal dicht davor war, in die dritte Liga aufzusteigen. Einmal wollte sie nicht, einmal hat sie es knapp verpasst. Das war deine letzte Station, 1,5 Jahre, bist Kapitän gewesen. Was hast du dann gedacht, als die Anfrage aus Osnabrück kam und wann kam die eigentlich?
Also erstmal vorab, das mit dem Kapitän, das stimmt nur so halb. Ich war sicherlich ein Führungsspieler, aber die Kapitänsbinde gehörte Daniel Flottmann.
Grüße.
Daniel, es tut uns leid, falls du zuhörst. Wir wollten dir die Kapitänsbinde nicht nehmen. Ich habe es aufgenommen, weil es, ich glaube, der Trainer oder Armin mal gesagt hat. Aber gut.
Ja, also ich muss sagen, Rödinghausen hat mich in einer Situation aufgenommen, wo, glaube ich, sportlich gesehen für mich vieles nicht so gut lief. Wo ich aus einer Verletzung gekommen bin, war ich sehr dankbar, dass ich überhaupt die Möglichkeit bekommen hatte. Damals erstmal noch über die zweite Mannschaft bei Rödinghausen, relativ schnell dann auch in der Regionalligamannschaft. Das lief dann sehr, sehr gut für mich, da relativ schnell eine sehr gute Rolle einnehmen können, dann auch auf mich aufmerksam machen können und freue mich jetzt letztlich dann dennoch auch jetzt schon den Schritt in die dritte Liga gehen zu können oder gegangen zu sein. Bin sehr gespannt, was Rödinghausen nächstes Jahr macht. Jetzt mit Münster ist ja ein großer Fisch wieder aufgestiegen. Nächstes Jahr, glaube ich, sind die Karten da. Ja, also sind 4, 5 Mannschaften, die, glaube ich, oben mal anklopfen wollen. Und ich glaube, Rödinghausen ist eine Mannschaft davon. Bin gespannt, was sie daraus machen.
Wann kam die Anfrage genau vom VfL? Zweiter Teil der Frage.
Im Sommer, bevor der Wechsel stattfand, wurde schon mal loser Kontakt aufgenommen. Das war aber nicht zielführend. Und dann interessanter wurde es, muss ich jetzt lügen, ich glaube Anfang Dezember hatte Amir meinen Berater angerufen und dann gab es ganz, ganz viele Gespräche, ganz viel hin und her. Dann war es einmal wahrscheinlicher, dass der Wechsel klappt, einmal nicht so wahrscheinlich. Und bin dann froh, dass es doch ja relativ kurz vor Ende der Transferphase doch noch geklappt hat.
Nochmal nachgehakt, du hast gesagt, das war keine sportlich gute Phase, als du nach Rödinghausen gekommen bist. Erzähl mal bitte, was davor war. Und es ist ja offenbar auch so, dass Rödinghausen das auch so ein bisschen als, Benni, du musst ans Telefon.
Entschuldigung.
als Modell praktiziert. Also es sind ja schon einige Spieler dorthin gegangen, die vielleicht so einen kleinen Karriereknick hatten oder nach einer Verletzung nicht wieder richtig reingekommen sind. Schahns war da, Lukas Kunze kommt von dort, Fabian Kunze und ja einige andere auch, die dort sich aufgebaut haben. Erzähl mal, wie das bei dir war und was dir Rödinghausen in diesen 1,5 Jahren gegeben hat.
Genau, ich kam aus einer Verletzung. Das war mein großes Problem. Ich habe in Hamburg, habe ich mir das Innenband im Knie gerissen und hatte dort keinen Anschlussvertrag bekommen. War dann ab.
Zweite Mannschaft beim HSV.
Genau. Hatte da dann keinen Anschlussvertrag. Und dann wusste ich erstmal gar nicht, was ich mache. War erstmal in der Reha nur unterwegs, ohne wirklich einen Ball am Fuß zu haben. Und als ich dann wieder quasi mehr machen durfte, auch in der Reha ganz gut vorangekommen bin, habe ich dann über einen Kontakt mittrainieren dürfen in der zweiten Mannschaft von Rödinghausen. Einfach um ein bisschen wieder einen Ball am Fuß zu haben. Und das Wechselfenster war zu dem Zeitpunkt schon, war noch offen, aber war schon relativ dicht am Ende. Bis dann irgendwann die Idee kam, ja komm, wir machen das hier, kannst hier spielen, kannst hier ein paar Spiele machen. Auch wenn es nur Westfalenliga zu dem Zeitpunkt war, ist immer noch besser, als dann gar nicht zu spielen. Und natürlich habe ich zu dem Zeitpunkt auch schon ein bisschen auf die Regionalligamannschaft gelinst. Das ging dann doch schneller als erwartet. Ich glaube, eine Woche, nachdem ich den Vertrag da unterschrieben hatte, gab es einen Trainerwechsel mit Carsten Rumm, der mich dann auch sofort hochgezogen hatte. Und ich glaube, ja, im zweiten Spiel habe ich dann auch den Siegtreffer machen können. Also es lief da dann alles auf einmal für mich, lief ganz gut. Und ja, genau. Es war ein bisschen glücklich, sicherlich. Aber am Ende, glaube ich, im Gesamtpaket für mich sehr gut. Auch weil es regional war. Ich konnte zu Hause bei meinen Eltern wohnen in der Zeit.
In Detmold oder?
In Detmold, genau. Das war, glaube ich, das Einfachste. Also ich kam aus Hamburg, hatte so erstmal halt keine Wohnung, konnte wieder zu Hause einziehen oder zumindest hatte da ein Bett, konnte dann jeweils pendeln und glaube, dass wenn es drumherum immer passt, dann ist es, glaube ich, in der sportlichen Leistung auch immer sichtbar, dass es ein bisschen einfacher geht.
Vielleicht das auch so ein bisschen so ein Lerneffekt. Du hast auch gerade von der Verletzung gesprochen, die bestimmt ja auch den Sprung erstmal verhindert hat. Aber ist ja schon spannend, ne? Also du kommst aus der Knappenschmiede, bekannt für gute Ausbildung. Und dann zweite Mannschaft Schalke, zweite Mannschaft Bremen, zweite Mannschaft HSV.
Zwischendurch Bielefeld noch, ne?
Vorher?
Ja, vor Schalke. Also vor Schalke.
Genau. Und dann aber halt jetzt über Rödinghausen und Osnabrück quasi den Weg in den bundesweiten Profifußball, wenn man es mal so bezeichnen will. Ist ja jetzt, ja, vielleicht sogar fast mittlerweile gar keine ungewöhnliche Karriere mehr, dass man es vielleicht so ein, zwei Anläufe braucht, bis der Zug dann mal losfährt.
Ja, ich glaube, die paar Beispiele, die es direkt in der Bundesliga schaffen, das ist der 1%, wenn überhaupt, eher das 0,1% Perzentil quasi. Deshalb, man darf da einfach nicht aufgeben, man muss da einfach dranbleiben, gerade wenn man Rückschläge hat, einfach weiter hart arbeiten, geduldig sein und irgendwann kommt die Chance und die muss man natürlich dann nutzen, also viele Chancen kriegt man nicht, dafür muss man dann bereit sein, deshalb trainiert man hart. Das hat bei mir jetzt bis jetzt ganz gut geklappt, aber ich hoffe, dass noch ein paar Sachen dazukommen, die ich mir vorgenommen habe.
Der Olli Welling hat gerade ganz heftig genickt bei dem Thema nicht aufgeben. Ne? Da ja, hast du dich auch wieder erkannt mit der Geschichte, die du hinterher die hast, die ja auch alles andere als einfach war, gerade jetzt in der jüngsten Vergangenheit beim VfL mit den Verletzungen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja hier in Osnabrück zwei schwere Verletzungen leider erlitten. Und deswegen ja, kann ich dem nachempfinden, was Niklas gerade gesagt hat. Und deswegen habe ich auch genickt.
Also wir sitzen ja auch da oben und fühlen mit. Wir können ja uns in Fußballer zumindest ein bisschen hineinversetzen. Und dein Verletzungspech war ja gravierend. Osnabrück war, sollte für dich vor knapp 2 Jahren dann wieder der Neuanfang sein. Dann kam wieder eine Verletzung und du hast eigentlich dann erst am Ende der Saison Einwechseleinsätze gehabt oder war es nur einer in Hannover? Oder?
Nee, dann Hannover zwar und Magdeburg. Ich, ja.
Und in dieser Saison dann wieder, da hattest du dir so viel vorgenommen, haben wir oft drüber gesprochen. Und eins ist mir also wirklich markant im Gedächtnis geblieben. Immer wenn wir uns getroffen haben, ob du auf Gehhilfen unterwegs warst oder gerade wieder ins Training einstiegst, du warst immer positiv, du hast immer gelacht, du warst immer freundlich, du hast Auskunft gegeben. Ich habe gedacht, wo nimmt der Junge bloß diese durchgehende positive Stimmung her? Ich hoffe, es war nicht gespielt.
Nö, ich weiß auch nicht, woher ich den nehme. Ist einfach, ich bin schon immer so und ja, deswegen.
Aber es hilft dir auch selbst,
oder? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hm. Wahrscheinlich, ja, wie gesagt, ich bin schon immer so und es macht es auch deutlich leichter, wenn man grundsätzlich positiv eingestellt ist, zumindest nehme ich das bei mir selber so wahr und ja, deswegen.
Oh. Ja. Niklas, bericht doch noch mal ein bisschen aus der Schalke Jugendzeit. Also fällt einem ja als erstes immer der Norbert Eggert ein, als hast du auch unter ihm trainiert oder was waren dann so die Jungs, die dir so mit am meisten mitgegeben haben?
Genau, ich bin erstmal mit 16 dahin, auch von zu Hause schon direkt ausgezogen ins Internat. Das war sicherlich ein sehr, sehr großer Schritt zu dem Zeitpunkt. Im Nachhinein vielleicht ganz gut für meine Entwicklung, weil man ein bisschen Eigenständigkeit lernen musste, durfte. Genau, dann bin ich da durch die U17 und U19 gegangen. Ein Jahr auch in der U23 beziehungsweise Profis so ein bisschen dazwischen gewesen.
Einmal war es im Kader, ne?
Genau, gegen Stuttgart, glaube ich, war das. Genau, ja, ich habe von jedem Trainer was mitgenommen. Ich glaube aber, dass gerade was die Persönlichkeitsentwicklung Norbert Elgert jedem Spieler sehr, sehr viel mitgibt. Das hat nicht mal unbedingt was mit dem Fußball dann zu tun, sondern auch mit Lebenseinstellung, auch mit Werten, die er vermitteln möchte. Ich glaube, da habe ich ganz viel aufgesogen. Und ja, geprägt will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber halt viele Sachen, wo er nochmal die Sinne geschärft hat, wo er einen vielleicht nochmal in die richtige Richtung gestoßen hat. Die Entwicklung macht man ja letztlich immer selber. Er kann einem immer nur helfen. Das hat er bei mir ganz gut gemacht, glaube ich. Viele Spieler kommen auch nicht so gut mit ihm klar. Ich glaube, das kommt immer auf den Typen drauf an. Ja, ich kann nur sagen, ich habe mich sehr wohl da gefühlt. Habe natürlich auch viel gespielt, das trägt auch immer dazu bei. Habe es leider nicht geschafft, den deutschen Meisterschaftstitel zu holen, aber wenigstens die westdeutsche
Meisterschaft. Und UEFA Youth League auch gespielt? Wo wart ihr unterwegs?
Ja, gespielt, ja, war aber eher so eine schöne Lehrerfahrung.
Wieso?
Ich glaube, wir haben 1 Punkt aus 6 Spielen gewonnen. Okay. Waren schöne Reisen. Wir waren in Porto, in Istanbul und in Moskau, glaube ich. Hm. Die Profis haben es ein bisschen besser gemacht in dem Jahr. Die sind, glaube ich, noch ins Achtelfinale gekommen. Wir sind leider kläglich gescheitert.
Ja, aber doch trotzdem geil, oder? Weil dann, wenn man dann in dem Alter schon so zu solchen Spielen dann auch hier kreuz und quer durch Europa ist, bestimmt ganz cool vom Flair dann auch so.
Das auf jeden Fall. Also die Reisen waren schon super. Ich muss sagen, mir ist die Youth League so ein bisschen zum Verhängnis geworden für die zweite Mannschaft, für Spielzeiten dort. Ich war da eigentlich am Zuge. Waren dann irgendwann mittwochs, glaube ich, waren wir unterwegs zur Youth League. Sind donnerstags zurückgeflogen, hatten freitags, glaube ich, ein Spiel. Wurde dann nicht mit in den Kader genommen und war auf einmal raus. Also habe danach dann nicht mehr gespielt. Konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht verstehen. Gerade wenn man eigentlich gefühlt irgendwie oben anklopft und dann in der zweiten Mannschaft nicht berücksichtigt wird. Trotzdem, die Reisen, das war schon cool. Also da lernt man erstmal das richtige Profitum richtig kennen. War natürlich auch viel Aufwand, aber schon auch coole Reisen. Auch abends, man ist ja, spielt ja mittags immer und durfte dann abends die Spiele schauen von den Profis. Das ist schon... Also gegen Galatasaray, das war schon sehr laut.
Oh, das Spiel erinnere ich mich, glaube ich, sogar noch. Stimmt, da haben auch hinterher alle erzählt, wie heftig laut das war von den Schalke. Ja.
Olli, wie siehst du im Moment deine Situation im Fußball? Ist das für dich jetzt, die Verletzung ist komplett ausgeheilt, du bist belastbar, du hast die Fitness, du hast jetzt stehst auf dem Sprung in die Startelf, kann man vielleicht sogar sagen. Bist vielseitig verwendbar. Was stellst du dir für die nächsten Monate, die nächsten 1,5, 2 Jahre vor?
Ja, ich will einfach wieder spielen. Ich habe jetzt zwei schwere Jahre gehabt, in denen ich nicht so viel gespielt habe aufgrund der Verletzung. Und ich will mich einfach durchsetzen, egal wo, und spielen und zeigen, was ich kann, wieso ich damals hierher geholt wurde. Wie gesagt, einfach nur spielen und allen zeigen, was ich drauf habe.
Du sagst, egal wo, läuft dein Vertrag jetzt aus im Sommer?
Wenn wir aufsteigen, verlängert er sich auf jeden Fall. Sonst sprechen wir nochmal nach der Saison. Und ja, mehr kann ich dazu erstmal noch nicht sagen.
Aber du, wenn das jetzt so die Frage ganz ungeschützt kommt, würdest du gerne bleiben? Fühlst du dich denn trotz dieser Schwierigkeiten, die es hier aufgrund der Verletzung gab, wohl? Wie schätzt du den Fußballstandort für dich ein?
Ja, ich fühle mich auf jeden Fall hier wohl. Ist ja auch eine schöne Stadt, ein geiler Verein. Aber wie gesagt, also im Fußball zählt ja noch mehr dazu, muss ja relativ viel passen. Und deswegen, also ich will mir darüber jetzt auch noch keine Gedanken machen. Wir haben gerade wichtigere Ziele. Und deswegen will ich erst nach der Saison mich damit befassen und erstmal die zwei oder mehr Wochen nutzen, um hier nochmal das Maximal aus der Saison rauszuholen.
Klar. Er will einfach aufsteigen und dann bleiben. Das ist doch meine Ansage. So beste Lösung eigentlich für alle Beteiligten.
Auf jeden Fall. Ich glaube, er will auch bleiben, weil es nirgendwo sonst so einen guten Podcast gibt.
Ne? Auf jeden Fall. Absolut.
Und er könnte dann auch sagen, ich spiele doch nicht wieder gegen deinen Bruder, aber der ist ja auch gerade gut unterwegs. Ne? Also insofern könnte es ja nächstes Jahr irgendwie ein Duell geben, sollte er auch da bleiben. Keine Ahnung, was im Sommer passiert. Aber wie ist da der Kontakt? Spannendes Aufstiegsrennen, gerade mit Energie Cottbus spielt er. Ne?
Ja, genau. Ich habe ja auch schon zwei, drei Spiele im Stadion da angeguckt. Wenn wir zwei Tage frei mal haben oder so, fahre ich da ab und zu hin. Und mich freut es einfach sehr für ihn, weil er auch vor allem in Regensburg eine schwere Phase hatte und jetzt er endlich zeigen kann, was er drauf hat. Und mich freut es einfach extrem, dass sie jetzt aller Voraussicht nach doch die Relegation gegen Unterhaching auch schaffen und Meister der Nordoststaffel sind.
Haben gegen Erfurt, den direkten Rivalen, 1-1 gespielt.
Ja.
18.900 Zuschauer im Stadion der Freundschaft. Wilde Wollitz ist Trainer. Ich habe Nikolas ja mal getroffen, als ihr hier beim Training, beim ersten Trainer der Winterpause. Der schwärmt von Wollitz, ne?
Ja, auf jeden Fall. Die haben ein sehr gutes Verhältnis. Und immer wenn ich ihn da auf Pele Wollitz anspreche, dann spricht er immer nur extrem positiv von ihm. Und ja, wie gesagt, er freut sich einfach, dass es gerade so gut läuft und dass sie so ein gutes Verhältnis haben.
Dein anderer Bruder spielt bei Nürnberg in der U23.
Ja, einer spielt in der U23 von Nürnberg, ein anderer spielt in der U17 von Hoffenheim, kommt jetzt in die U19, und mein Ältester ist Trainer.
Ja, am
genau.
Kreis.
Ja, genau.
Und dein Vater sieht zu, dass er möglichst viele Spiele...
Ja, genau. Der reist sehr viel rum. Also er ist Lehrer, und wenn er Ferien hat, dann macht er erstmal eine Deutschlandtour.
Ja, auch schon das eine oder andere Mal am Trainingsplatz gesehen.
Ja, genau.
Super, super interessiert.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber ja, da hat er auch schon erzählt, war da mal hier rum, um seine Jungs zu sehen. Ist ja bestimmt bei euch auch intern total cool, oder? Wenn ihr dann, Weihnachten kommen mal alle zusammen so, und dann kann jeder schon bestimmt so ein paar Anekdoten erzählen, so aus den verschiedenen Vereinen.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch so viel über, übers Telefon, viel Kontakt und schreiben auch immer, also wir haben so eine Gruppe, schreiben da immer rein, wie das Spiel war. Und jetzt im Sommer freue ich mich auch schon wieder zu Hause alle mal zusammen zu haben wieder. Und ist immer schön.
Was haben Sie gesagt zu deinen, jetzt immer wieder 30 Minuten Spielzeit? Da kann man ja dann vielleicht schon mal auch so wieder so ein bisschen so ein Urteil fällen, so von Bruder zu Bruder.
Ja, haben sich erstmal sehr gefreut, dass ich wieder etwas länger spielen konnte oder durfte. Und erstmal positives Feedback bekommen.
Niklas, erzähl du ein bisschen von deinen Wurzeln. Du stammst aus Detmold, bist Kerniger Westfale, und bist du denn auch in Blau-Weiß sozusagen geboren, wie viele Westfalen, also Schalke, oder wie war das bei euch zu Hause? Wie bist du vom Fußball geprägt worden, allein oder durch die Eltern?
Also ich habe noch zwei ältere Brüder, die haben damals auch Fußball gespielt. Ich glaube, dadurch bin ich so ein bisschen in die Richtung, ich glaube, es wäre so oder so bei mir so gekommen, dass ich zum Fußball komme. Damals aber, wie das so ist, wenn der ältere Bruder Fußball spielt, möchte man auch mal damit hin. Bin halt über meinen Dorfverein Pivi Zeide, SSB Zeide, die freuen sich jetzt, dass ich wieder...
Das muss man erwähnen, auf jeden Fall, ist die Basis.
Dann
steht doch im Wikipedia-Eintrag, das ist mir aufgefallen, habe ich noch nie gehört, hätte ich vielleicht sogar selber erwähnt.
Bin dann über so ein Bundesliga-Turnier, für das wir uns qualifizieren konnten, quasi nach Bielefeld gekommen. Da haben sie mich gesehen, haben mich angesprochen. Ich weiß gar nicht, ich glaube mit 11 oder so bin ich da hingegangen. Dann immer hin und her gefahren. Meine Eltern haben da sehr, sehr viel Fahrzeit auf sich genommen.
Wie weit ist das dann?
Eine gute halbe Stunde Fahrzeit ist es etwa, genau. Bin dann da auch relativ schnell auf die Kooperationsschule von Bielefeld gegangen, bin dann morgens mal mit dem Zug hingefahren. Abends erst, weiß nicht, um 9 Uhr zu Hause gewesen. Das war auch ziemlich stressig in dem Alter. Genau, das lief dann eigentlich ganz gut. Bin dann irgendwann in der U16, durfte ich als Jungergang oben in der B-Jugend schon spielen. Hab da auch wieder auf mich aufmerksam machen können. Schalke ist auf mich zugekommen. Genau. Blau-Weißer war ich damals noch nicht. Darf ich jetzt wahrscheinlich gar nicht sagen. Ich war eher Bielefelder zu der Zeit. Weil ich da halt auch meine Jugend zum größten Teil verbracht habe.
Also bist als Junge auch auf allem gewesen, oder?
Ja. Gerade die DFB-Pokalspiele, ich weiß nicht, welche Saison das war.
Ach so, mit
wo sie ins Halbfinale gekommen sind. Ich glaube, das sind so die mitprägendsten Ereignisse. Plus Relegation gegen Darmstadt, glaube ich, war das damals, die sie leider verloren haben.
Aber das war ja auch ein wahnsinniges.
Irgendwie 4-5 oder so, glaube ich.
Ja, ein ganz heftiges Spiel. In der 116 eigentlich noch weitergekommen und dann in der 120. glaube ich, oder 119.
Und hatten das Hinspiel so klar beherrscht. Ne?
Genau.
Ja. Stimmt. Ja, Bielefeld geht. Also ein bisschen was südlicheres, westfälisches in Grün wäre auf jeden Fall deutlich schlimmer. Ja.
Gut, gehen wir nochmal zurück in die Saison, in die aktuelle oder beziehungsweise in, so wie sie gelaufen ist. Was hattest du für einen Eindruck, als du in die Mannschaft gekommen bist, Niklas?
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!